Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ich komme aus einer Familie, also mein Vater schon nicht mehr, weil meine Großeltern waren konservative Juden. So, ich kenne das alles. Ich weiß, wie Kaschrut funktionieren.
Dana Vohwinkel wurde 1996 in Berlin als Tochter eines jüdischen Vaters geboren und konvertierte im Alter von 11 Jahren zum Judentum.
Ja, ich bin deutsche Jüdin, aber auch in meinem Roman wird ja auch sehr ausführlich begründet, was das alles bedeuten kann.
Ich komme ja selbst aus einer Mischehe. Ich habe auch wirklich viele Freundinnen und Freunde, die auch aus so einer Konstellation kommen. Und ich habe zumindest bei dem größten Teil auch das Gefühl, dass die sich eher diesem jüdischen Identitätsangebot zugeneigt haben.
Dana von Suffrin wurde 1985 als Tochter einer christlichen Mutter und eines jüdischen Vaters in München geboren.
Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass einem das vielleicht kostbarer erschien, weil es bedrohter war.
Dass ich Fachliteratur über den Holocaust lese, wie andere Leute einfach erbaulichere Themen vertiefen, klar kann das von außen wie so eine Obsession mit dem Tod rüberkommen.
Kurt Tallert kam 1986 in Bad Honnef zur Welt. Sein Vater hatte einen jüdischen Vater und eine christliche Mutter.
Ich bin kein Jude, aber ich habe irgendwie immer festgehalten daran, dass das für mich eine tiefere Bedeutung hat, dass es dieses Erbe gibt.
Ein Autor und zwei Autorinnen, die väterlicherseits jüdische Wurzeln haben, schreiben deutsch-jüdische Familiengeschichten. Sie gehören zur sogenannten dritten Generation nach der Shoah. Die zweite Generation war mit den Traumata der überlebenden Eltern noch unmittelbar konfrontiert. Welche familiären Prägungen sind identitätsstiftend für die Enkel?
Ich finde es fast einfacher zu schreiben über das, was mir ferner ist, weil ich mir gerne Sachen ausdenke, als würde ich jetzt versuchen, an meinem eigenen Leben lang zu schreiben.
Der gerettete Rest. Deutsch-jüdische Familiengeschichten von Sabine Voss.
Kapitel 1. Jüdische Väter.
Avi Fuchs, die Vaterfigur in Dana Vohwinkels Roman Gewässer im Ziplock, ist Gemeindekantor.
Mir hat es total geholfen, dass er Kantor ist, weil das ja auch so einen Faden durch den Text geht, weil das ja auch eine große Frage ist, was macht ein Kantor, das ist eine Recherchearbeit.
Aus Israel nach Deutschland eingewandert, lebt Avi als alleinerziehender Vater einer 15-jährigen Tochter in der kleinen, gut vernetzten jüdischen Gemeinschaft in Berlin. Sein Leben in der Diaspora bedeutet, dass er die Kippa unter der Baseballcap trägt, wenn er die Gebetsriemen in der Tasche zum Kantorendienst in die Synagoge geht. Als Vorsänger führt er mit seiner schönen Stimme die Betenden durch die Liturgie.
Es ist ein künstlerischer Beruf. Viele, wenn man mal recherchiert, viele der bekannten Kantoren des 20. Jahrhunderts, vor allem in den USA, waren Opernsänger. Also ein Kantor ist auch ein Star. Wenn es ein guter Kantor ist, dann liegen die Leute ihm zu Füßen, weil man geht ins Gebet und man geht ins Konzert. Für mich ist es was vom Schönsten auf der Welt, guten Kantoren zuzuhören, weil sie schaffen es, das zu verbinden. Jahrtausende alte Traditionen mit einer musikalischen Fülle, die natürlich in Deutschland kaum jemand kennt.
Yedid Nefesh, sang er, geliebter meiner Seele, barmherziger Vater, ziehe deinen Diener zu deinem Willen, dass er zu dir hinlaufe wie die Gazelle, niederfallend angesichts deiner Pracht. Sein Verhältnis zu Gott war nie so friedlich wie dann, wenn er an ihn dachte als Freund, als Begleiter seiner Stimme, ruhig und sanft. Während er sang, tröpfelten weiter die Beter herein, suchten sich ihre Reihen aus, neben ihren Freunden, ihren Eltern und Geliebten, nickten und blinzelten, signalisierten so, es ist Schabbat. Er sang ihnen die Ruhe herbei. Es war sein liebster Moment, wenn auch nicht die schönste Melodie oder die poetischste Piyut. Am Ende des Liedes waren alle still. Das Gebet konnte beginnen.
Was mir fremd war, war wirklich dieses observante Judentum. Also quasi, dass man die Regeln einhält. Ich halte nicht Schabbat, ich halte nicht Koscher. Solche Sachen. Ich bete nicht für mich selber. Und das ist etwas, was Avi tut. Also das Beten und das Ernstmeinen und den tiefen Halt, den er im Glauben findet. Ich habe ihn manchmal ein bisschen darum beneidet. Das mache ich auch immer noch manchmal. Also ich finde es sehr tröstend, ins Gebet zu gehen, in die Synagoge zu gehen, zuzuhören.
Ich war in meinem ganzen Leben noch nie am Schabbat in der Synagoge. Ich hatte keine Ahnung, war völlig aufgeschmissen. Ne? Mein Vater war kein Gemeindemitglied. Also wir hatten sozusagen gar kein positives Identifikationsangebot.
Dana von Suffrin hat diese Erfahrung in ihren Roman nochmal von vorn einfließen lassen.
Ich hatte in meiner Kindheit gar keine jüdischen Freunde. Also wenn, dann waren das vielleicht meine Cousinen und Cousins in Israel, aber die waren auch völlig anders als wir. Und das hat überhaupt nicht gepasst. Also so, ich glaube, dadurch habe ich mich eigentlich auch nie so einer Gruppe richtig zugehörig gefühlt.
Die jüdische Vaterfigur in ihrem Roman hat die Autorin an die biografischen Stationen ihres eigenen Vaters angelehnt. Auch Mordi Jerusha, die Romanfigur, stammt aus Rumänien, wo zahllose Familienangehörige Opfer des Holocaust wurden. Zusammen mit seinen Eltern gelang bereits unter dem Ceausescu-Regime die Immigration nach Israel. Nach dem Yom Kippur-Krieg kehrte er dem Land, für das er gekämpft hatte, den Rücken und wanderte nach Deutschland aus. Hier gründete er eine Familie.
Das ist ein bisschen wie Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, Mordi, c'est moi. Also, aber ich erkenne mich ehrlich gesagt in jeder der Figuren immer ein bisschen wieder. Ich könnte auch gar nicht anders schreiben. Ich wollte gerne so eine hypernervöse, hektische Figur einbauen. Und dieser Mordi ist natürlich eine Figur, die maximal geschädigt ist. Und ich glaube, was alle diese Figuren im Roman haben, ist, dass die sich auf eine Weise vom Leben betrogen fühlen.
Mein Vater muss den Nachbarn als Sonderling gegolten haben, als dürrer Typ, der kein CH aussprechen konnte und der, wenn er in Wut geriet, ständig alle Buchstaben verwechselte. Wahrscheinlich hielt man ihn für einen Syrer oder Türken oder Afghan. Aber in Wahrheit wurde er in einem Land gezeugt, das man seiner Meinung nach besser gleich vergessen sollte. Ein völlig unbedeutendes, ganz kleines, irgendwo am Rand auf irgendwelche Berge geklebtes Land. Und früher hatte er gesagt, nein, wir würden dort nie hinfahren und er würde uns auch nichts zeigen oder erzählen. Er war der Nachbar, der seine Haustür immer zweimal abgeschlossen hat. Nur zweimal, weil man sie nur zweimal abschließen konnte. Hätte es das Schloss zugelassen, hätte er sie sicherlich nach Juden in der Diaspora-Art 5 oder 6 Mal abgesperrt.
Ich wollte, dass die Figur von außen immer ein bisschen boshaft gezeichnet wird, natürlich auch von den Töchtern. Zum einen erfüllt man sonst zu sehr die Erwartungshaltung des Publikums, die ich zumindest immer so wahrnehme. So, sobald es um Juden geht, werden die Geigen und die Klarinetten angeknipst und alles kriegt so einen elegischen, traurigen Ton. Und das kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ich glaube, deswegen kommt auch immer diese Bosartigkeit rein.
Meine Mutter hat uns früh zu erklären versucht, dass die eigentliche Antriebskraft im Leben unseres Vaters die Angst sei. Eine Angst, die ihn von seinen behaarten Zehen bis zur Schädeldecke ausfülle. Es war die Angst, die meinen Vater vergiftete und sogar vor der Zeit umbringen werde, sagte meine Mutter.
Sie stirbt allerdings noch vor ihrem jüdischen Ehemann. Sie hinterlässt ihre Töchter Nadja und Rosa, die Erzählerin in Dana von Suffrins Roman. Nach dem Tod des Vaters wartet Rosa in seiner Wohnung auf den Entrümpler. Währenddessen versucht sie, die Geschichte ihrer Familie rückblickend zu ordnen und zu verstehen. Einer Familie, in der die Gewalt der Shoah noch nachwirkt.
Mein Vater ist halt sehr früh für mich zu einem gedanklichen Produkt geworden oder zu einer Fantasie, zu einer Vorstellung, zu einer Projektion.
Kurt Tallerts Vater Harry wurde 1927 geboren. Harry Tallert war Journalist und Politiker, Bundestagsabgeordneter der SPD, damals noch in Bonn. Als er mit 70 Jahren in Bad Honnef starb, war sein jüngster Sohn Kurt gerade mal 11 Jahre alt.
Ich glaube halt schon, dass ich mir sehr stark irgendwie auch die Gefühle und auch das Trauma meines Vaters mir in gewisser Weise zu eigen gemacht habe, weil ich eben von klein auf immer mir vergegenwärtigt habe. Die Geschichte meines Vaters, das ist hier passiert. Das war hier und das hat mich immer sehr fasziniert.
Nun hat Kurt Tallert ein Buch über seinen Vater geschrieben. Spur und Abweg ist die Biografie eines Verfolgten und Überlebenden des Naziregimes. Dabei konnte sich der Sohn auf den Nachlass des Vaters stützen. Texte, Gedichte, auch Tonbandaufnahmen.
Die Bänder, die ich hatte, waren diese ganz kleinen Mini-Kassetten für ein Diktiergerät. Das war auch wirklich ein ziemlich beeindruckender Moment, dann nach über 20 Jahren nochmal seine Stimme zu hören. Und diese Texte, ich kann das gar nicht genau in Worte fassen, was das für mich für eine Bedeutung hat.
Mit einem jüdischen Vater und einer christlichen Mutter galt Harry Tallert den Nazis als Halbjude. Im Rückblick auf seine Kindheit in den 1930er Jahren notierte er:
Damals war ich 11 oder 12 Jahre alt und trug halb stolz und halb zu meinem Schutz das Abzeichen der HJ. Mischlinge ersten Grades, nach dem Nürnberger Rassegesetz christlich getaufte Kinder mit einem jüdischen Elternteil, waren gemäß Jugenddienstpflichtgesetz ab dem 10. Lebensjahr Mitglieder des Deutschen Jungvolks, der Nazi-Organisation der 10- bis 14-Jährigen. Da hatte der Pimp Harry Tallert noch die verwegene Hoffnung, Deutscher zu sein, zugegebenermaßen mit dem Makel des falschen Vaters. Er glaubt, ihn zu hassen. Wer ist dieser Mensch, dass er ihn mit dem Fleck dieser Vaterschaft in ein böses Schicksal stößt? Und was überhaupt ist ein Jude? Und der jüdische Bastard noch der Ausschuss davon? Das kann nicht sein.
Von der Zerrissenheit dieses jungen Menschen ist es schwer, sich ein Bild zu machen. Etwas, das ihn auch mit traumatisiert hat, waren ja, glaube ich, eben diese Schuldgefühle. Dieses Nichts damit am Hut haben wollen, das macht einen schon mitschuldig, glaube ich. Dieses, ich war ja gar kein Jude, ich bin für was verfolgt worden, was ich gar nicht war. In dieser Logik schwingt ja mit, dass es in irgendeiner Weise legitimer gewesen wäre, wenn er wirklich Jude gewesen wäre. Er bestätigt das nicht emphatisch, aber die Existenz dieser Logik, die wird damit bestätigt. Und damit macht man sich fast schon mitschuldig.
Das ihm von den Nazis zugeschriebene Jüdischsein wurde Harry Tallert nie wieder los. Seine Großmutter, seine Tante und Cousine kamen im Holocaust um. Sein Vater überlebte Theresienstadt. Und er selbst als Heranwachsender das Lager für Zwangsarbeiter Lenne in Niedersachsen. Die Befreiung vom Faschismus empfanden die vielleicht meisten Deutschen eher als Niederlage und Schmach. Der Rassenwahn verschwand nicht über Nacht.
Kapitel 2: Mutterfiguren.
Er hat erst mit meiner Mutter, und die haben sich ja erst Mitte, Ende 60er Jahre kennengelernt, sie war, glaube ich, die erste Person, mit der er wirklich darüber so gesprochen hat. Sie hat da sehr viel sich auch aufgeopfert und auch ihn da sehr aufgefangen und meinem Vater dadurch auch irgendwie das Leben gerettet.
Wir fuhren den Ettersberg hinauf. Was hat meine Mutter dazu bewogen, mit meinem Bruder und mir hierhin abzubiegen? Hatte sie das Hinweisschild gesehen und den Entschluss spontan gefasst? Vielleicht wollte sie es auch nur selbst sehen. Oder hatte sie das lange geplant?
Kurt Tallerts Mutter hat mit ihren Söhnen eine Thüringer Tante besucht und ist auf dem Nachhauseweg, als sie nach Buchenwald abbiegt. Von ihr, einer Nichtjüdin, wird der damals 6-Jährige zum ersten Mal über das Vorleben seines Vaters aufgeklärt.
Vielleicht sprach gar nicht sie, sondern mein Vater, dem sie ihre Stimme lieh. Diese zweifelhafte Fähigkeit hatte sie erworben, indem sie ihn liebte. Vielleicht lag die Gedenkstätte einfach auf dem Weg und sie konnte diesen Ort nicht umgehen. Niemand in meiner Familie kann solche Orte und die Erinnerung daran umgehen.
Überall sind Stolpersteine, überall sind Mahnmäler. Und ehrlich gesagt, so Ende Januar, Anfang Februar, ohne gut Deutsch zu sprechen, ich konnte mir schon sehr gut vorstellen, warum es Marsha hier vertreibt.
Marsha ist Amerikanerin und säkulare Jüdin. Avi ist Israeli und ein frommer Gemeindekantor. In Dana Vohwinkels Roman wird in Rückblenden erzählt, wie dieses ungleiche Paar in Jerusalem zusammenkam und nach Deutschland emigrierte. Hier wurde Margarita, die gemeinsame Tochter, geboren. Margarita war erst 2 Jahre alt, als ihre Mutter wegging und das Kind mit dem Vater in Berlin zurückließ. 13 Jahre später ist Margarita 15 und will den Grund dafür wissen. Marsha macht ihrer heranwachsenden Tochter gegenüber einen Erklärungsversuch.
Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Es war so furchtbar grau. Und die Gemeinde war schrecklich. Es gibt keinen Weg, in Deutschland säkular zu sein. Man ist Jude oder man ist es nicht.
Für Marsha hat es sich so angefühlt, als gäbe es keine Jewish Community außerhalb der religiösen jüdischen Gemeinschaft. Und sie selber ist nicht religiös, sah sich aber gezwungen, in die Synagoge zu gehen, weil da die einzigen anderen Juden sind, weil alle anderen sind keine Juden. Und Marsha kennt die Erfahrung nicht, die einzige Jüdin zu sein, die nicht glaubt. In den USA, seit ein größerer Bevölkerungsanteil ist jüdisch, es ist nichts Besonderes, jüdisch zu sein. Danach war sie in Israel, da war es auch nichts Besonderes, jüdisch zu sein. Und dann in Deutschland war es plötzlich was Besonderes.
Die Deutschen würden die Juden noch immer lieber tot sehen, weil sie sich wundern, dass sie nicht alle tot bekommen haben. Und ständig die komischen Fragen, ständig der Speck in den Bratkartoffeln, im gottverdammten grünen Salat. Immer die Augen deines Vaters. Ständig mussten wir Essen stehen lassen und gehen, bis wir nur noch zu Hause gekocht haben. Und die Sprache. Margarita, wie erträgst du die Sprache? Wie erträgt dein Vater sie? Wir haben uns Sachsenhausen angeguckt, Margarita. Und die Leute dort haben Selfies gemacht. Sie haben Selfies gemacht.
Also kehrte Marsha in die USA zurück. Seitdem Avi als alleinerziehender Vater mit Margarita in Deutschland lebt, haben sich Mutter und Tochter nur selten gesehen. Jetzt aber verbringen sie ohne Avi gemeinsame Ferienwochen in Israel. Noch sind sie einander fremd, wollen sich aber kennenlernen, streiten viel und nähern sich vorsichtig an.
Ich finde, es liegt einfach ein Potenzial im Streit. Also ich wüsste gar nicht, wie man schreiben soll, ohne dass gestritten wird. Mir hat es einfach Spaß gemacht, so über Streit zu schreiben und so über familiäre Zerrissenheit und darüber, wie dysfunktional Familie immer ist, aber dass sie nicht funktionaler wären, wenn sie alle zusammen in Berlin leben würden und Marsha Margarita jeden Morgen ein Schulbrot schmieren würde.
Diese Ehe, die meine Eltern eingegangen sind, die wurde völlig abgelehnt. Die israelische Familie meines Vaters war total entsetzt. Die christliche Seite meiner Mutter allerdings auch. Also das war danach alles andere als harmonisch. Ich hatte schon auch immer das Gefühl, dass diese Ehe auf eine Weise auch eine Rebellion und eine Provokation war für die jeweiligen Familien und das auch ein bisschen bewusst.
Die Eltern in Dana von Suffrins Romanfamilie sind ein Abbild dieser jüdisch-christlichen Konstellation. Mordechai, der rumänisch-israelische Jude, geht eine Ehe mit der bayerisch-katholischen Veronika aus Landshut ein.
Eigentlich kommt Veronika aus dieser Welt, diese deutsch-deutschen Familien, wo alles seinen Platz hat, alles sicher ist. Und sie ist ein bisschen eine Figur, die vielleicht auch so ein bisschen von 68 angestoßen diese Herkunft ein bisschen in Frage stellt und die dann so eine gewisse Art von Philosemitismus entwickelt und dann auf einmal irgendwie Israel und alles Jüdische wahnsinnig interessant findet.
Wie viele junge Deutsche leistete Veronika Anfang der 1980er Jahre Freiwilligenarbeit im Kibbutz. In Israel lernte sie Mordi Jerusha kennen.
Sie ist aber als Figur natürlich auch nicht ganz kohärent. Also sie kann das auch reflektieren, dass ihr Philosemitismus vielleicht auf eine Weise eine emotionale Antwort auf ein historisches Drama ist. Deswegen wird sie dann auch öfter ironisch. Und letztlich hilft ihr der Philosemitismus aber auch nicht unbedingt, ihren eigenen Ehemann besser zu verstehen. Also der ist auf eine Weise auch sehr unnütz.
Ich wette, dass kein Außenstehender erraten hätte, dass sie irgendwann zusammengekommen waren, um Eltern zu werden. Es gab zwischen ihnen keine augenfällige Verbindung. Es gab einen hadernden, ungeschickten Mann und eine Frau mit trägem Spott in den Augen. Die Widersprüche zwischen beiden ließen sie beinahe jeden Tag aneinander geraten.
Die Ehe wird ein Desaster. Mordi und Veronika geben sich gegenseitig das Gefühl und die Verantwortung dafür, vom Leben betrogen worden zu sein.
Sie versöhnten sich fast nie. Sie sammelten nur in den kurzen Pausen, in denen sie nicht stritten oder schimpften, Kraft, um dann wieder übereinander herzufallen. Ganz selten überfiel einen von beiden während dieser Pausen eine Art von Sentimentalität. Und manchmal konnten wir dann beobachten, wie unsere Mutter sich zu unserem Vater setzte, seine Hand streichelte und unser Vater die Augen schloss. Aber das war keine Liebe. Vielleicht sogar das Gegenteil davon. Ein Mangel und eine Leere, eine Suche und schließlich eine Ausweglosigkeit oder eine Verdammnis.
Rosa und Nadja, die Töchter in diesem Ehedrama, wachsen in einem kleinen, isolierten Familienkosmos in München, ohne Anbindung an eine jüdische Gemeinschaft auf. Was ist noch jüdisch an ihnen? Längst verblassen die Namen der vielen in der Shoah umgekommenen Verwandten im rumänisch-väterlichen Familienzweig.
Die jüdische Identität, die die beiden Schwestern haben, ist, glaube ich, wirklich nur durch Negation von außen gezeichnet. Also das Einzige, was die haben, ist so ein Differenzgefühl. Die haben beide das Gefühl, dass sie in diese Gesellschaft nicht gut passen und dass das irgendwie von außen an sie herangetragen wurde. Also ich bin sicher, wenn man Romanfiguren befragen könnte, wüssten die das auch nicht. Dann wüssten die auch kein auslösendes Erlebnis oder eine zentrale Erfahrung. Es ist einfach dieses immer ein bisschen nicht dazu passen. Ne?
Kapitel 3: Töchter und Söhne.
Dana von Suffrin erinnert sich an ein Seminar über deutsche Familienbiografien, das sie als junge Geschichtsstudentin an der Ludwig-Maximilian-Universität besuchte.
Die LMU München war damals noch weniger divers als heute. Das waren wirklich nur in Deutschland geborene Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und reihum haben die dann ihre Geschichten erzählt und ohne Übertreibung. Das waren halt 30 Geschichten, in denen irgendeine Oma oder irgendein Opa in den Widerstand gegangen sind. Die meisten reden gerne über den Nationalsozialismus, aber nicht, sofern die eigenen Großeltern davon betroffen sind. Und ich finde schon, dass diese Erfahrung leider was Trennendes hat.
Opa war kein Nazi, heißt eine bekannte Studie. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die dritte Generation nach der Shoah zwar viel über Judenvernichtung und Faschismus weiß, ihr Wissen aber in der eigenen Familie nicht verankern kann, weil über Verstrickungen und Täterschaft geschwiegen wurde und weiterhin geschwiegen wird.
Niemand möchte, dass die eigenen Eltern Nazis waren. Das will man nicht. Ich habe ja selber eine deutsche Familie. Ich weiß genau, wie es totgeschwiegen wird. Ich weiß genau, wie gedruckst wird. Ich weiß genau, wie sich Dinge schön geredet werden. Es wird auch immer nur gesagt, Krieg ist einfach das Schlimmste. Es wird nie gesagt, das Schlimmste waren die Nazis, das Schlimmste war der Antisemitismus.
Das heißt jetzt gar nicht, dass ich sage, diese dritte Nazi-Generation ist ganz anders als ich, aber es ist trotzdem irgendwie so, dass man, glaube ich, anders aufwächst. Naja, ganz einfach, wenn man jeden Tag einfach gezwungen ist, an den Holocaust zu denken und die sind das eben nicht. Ich glaube, das nimmt einem irgendwie schon ein Stück Unbeschwertheit, wenn man so möchte.
Kurt Tallert dagegen, der nicht-jüdische Sohn seines, im Nazi-Jargon, halbjüdischen Vaters, fühlt sich hingezogen zu Orten, an denen der Holocaust-Opfer gedacht wird. In einer Gedenkstätte könne er begreifen, wovon sein Vater lebenslang gezeichnet war.
Ich verspüre an diesen Orten irgendwie etwas von einer gewissen Vertrautheit. Es klingt komisch, wenn ich das so sage, aber hier gehöre ich auch hin. Also im Sinne von, es ist gut, dass ich hier bin. Hier bin ich auch meinen Vorfahren irgendwie nahe. Und so sehr ein Museum, ich glaube auch das hat Claude Lanzmann mal gesagt, gleichzeitig ein Ort der Erinnerung und auch ein Ort des Vergessens ist, weil dort die Geschichte sozusagen weggeschlossen wird. Trotzdem haben diese Orte für mich eine sehr identitätsstiftende Bedeutung und ich muss sie auch immer wieder aufsuchen, um irgendwie eine Nähe zu der Erfahrung meines Vaters zu spüren.
Heute sehe ich das Bild des 6-jährigen Jungen, der auf dem ehemaligen Appellplatz in Buchenwald steht, sich umblickt, in sich kehrt und nicht wieder ganz aus sich herauskommt. Oder zumindest nicht als derselbe. Ich spürte, dass ich in ein Geheimnis eingeweiht wurde, das ich mit meinen gleichaltrigen Freunden nicht unbedingt würde teilen können. Ein Gefühl der Solidarität stieg in mir auf. Und ich kehrte mich innerlich von meiner deutschen Umgebung ab. Ich glaube, ich verbitterte mit 6 Jahren, wie es sonst wohl nur Greise tun.
Ungewöhnlich früh entwickelte Kurt Tallert ein Bewusstsein für den seinem Vater zugefügten Schmerz, dessen Demütigungen und Ängste. Bei der Geburt seines Sohnes war Harry Tallert schon 58 Jahre alt. Doch über ihre enge Verbindung erschien dem so viel Jüngeren, als wäre erst gestern geschehen, was für Gleichaltrige außerhalb ihrer Zeit liegt und längst Schulbuchvergangenheit ist.
Darum meine ich auch, meiner selbst am ehesten bewusst geworden zu sein, als ich mir gestattete, mich als den Sohn eines Überlebenden, eines Verletzten, eines Geschorenen zu begreifen.
In Dana Vohwinkels Roman besucht Margarita mit ihrer Mutter natürlich die bedeutende Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. An diesem Ort erleben alle über die Welt zerstreuten Juden ihre verbindende Zugehörigkeit zu einer verfolgten Schicksalsgemeinschaft. Ausgerechnet vor diesem Besuch aber stiftet Marsha eine Identitätsverwirrung. Die Mutter eröffnet der Tochter, dass sie nach der Halacha, dem jüdischen Religionsgesetz, gar keine Jüdin sei. Denn Margaritas amerikanische Großmutter wurde als christliches Kind geboren und von einer Jüdin adoptiert.
Margarita ist halachisch keine Jüdin. Wenn ihre Großmutter halachisch keine Jüdin ist, dann ist ihre Mutter das nicht und dann ist Margarita es auch nicht. Das kann man nicht wegreden. Es gibt dieses matrilineare Prinzip im Judentum. Das wird es auch weiter geben, vermute ich.
Jetzt, wo Margarita einmal das Geheimnis kannte, ließ sie es nicht mehr los. Sie wusste nicht, was sie damit anfangen sollte. Und sie wollte ihre Mutter befragen. In Yad Vashem hatte sie es versucht. Und Marsha hatte sie angefaucht. Nicht hier, spinnst du. Und dann hatte sie sich aufrecht halten müssen. Denn an welchem Ort der Welt durfte man noch weniger wegen seines persönlichen kleinen Dramas zergehen, als in Yad Vashem? Sie war beinahe erleichtert, dass die Rassengesetze auch für sie gegolten hätten. Immerhin die Nazis hätten sie zu Jüdin erklärt.
Natürlich ist Margarita Jüdin. Selbst wenn sie es halachisch nicht ist. Sie ist jüdisch aufgewachsen, ihr Vater ist Kantor. Eigentlich kann ihr das nicht wirklich jemand wegnehmen. Und sollte es Margarita wichtig sein, könnte sie immer noch irgendwann konvertieren.
Konvertieren zu einer Religion, die ihr eigentlich gehörte? Der gegenüber sie sich Respektlosigkeiten, Freiheiten, vor allem Zweifel und Spott erlaubte? Eine Konversion wäre ja ein Bekenntnis, ein Versuch, dazuzugehören. Doch sie wollte nirgendwo dazugehören, dachte sie. Nicht zu den Tätern, nicht zu den Opfern. Am liebsten wäre sie gar nichts.
Sollte es ihr nicht so wichtig sein, könnte sie auch einfach sagen, ja, in Amerika interessiert es kein Schwein. Nur in Deutschland interessiert es die Leute, aber auch aus gutem Grund, weil, wie wir wissen, gibt es auch Menschen, die vorgeben, jüdisch zu sein. Ich finde, man kann bei all dem keine einfachen politischen Antworten finden. Auf die Frage nach der Matrilinearität. Und wer als Jude sprechen darf und wer nicht. Vor allem in Deutschland.
Kurt Tallert betont in seinem Buch Spur und Abweg, dass, worin auch immer sein jüdisches Erbe bestehe, nichts an ihm selbst mehr objektiv jüdisch sei.
Aus einer, wie soll ich sagen, diskursiven Redlichkeit heraus fand ich es wichtig, das zu sagen, weil ich finde, es wird viel Schindluder auch betrieben im Rahmen von dem, was Identitätspolitik genannt wird. Es finden auch Instrumentalisierungen statt. Ich möchte auf keinen Fall Menschen, die auf eine viel direktere Art und Weise mit jüdischer Identität verbunden sind oder die dadurch auch ganz andere Risiken eingehen, mit meiner Stimme vom Rande übertönen.
Jüdische Identitäten in der dritten Generation sind vielfältig, unterscheiden sich sogar von Stadt zu Stadt, meint Dana von Suffrin, werden in München anders als in Berlin gelebt. Und lassen sich auf keinen gemeinsamen Nenner mehr bringen.
Es gibt dieses Milieu, das sich sozusagen so eine stolze Diaspora-Identität selbst geschaffen hat, die, glaube ich, auch sehr stark an so amerikanischen Vorbildern angelehnt ist. Aber das gibt in München, wenn dann nur ganz schwach. Aber natürlich, ja, wir stehen wahrscheinlich dann doch vor ähnlichen Herausforderungen. Ich finde, wir haben jetzt in den letzten Monaten gesehen, dass Juden nach wie vor überall auf der Welt gehasst werden.
Ich weiß nicht, wer uns durch die Geschichte schmettert. Mein Großvater hätte gesagt, der liebe Gott. Und er hätte sich nicht beschwert, denn Rabbi Levitas aus Yavne sagt, sei sehr, sehr demütig, denn die Hoffnung des Menschen ist das Gewürm. Mein Vater hat sich solche Gedanken gar nicht gemacht. Er fand, dass man das tun muss, was das Leben einem eben aufgibt. Er glaubte also an eine Art Schicksal, aber eher so wie einen Autofahrer, der stets einen Wagenheber und ein Ersatzrad dabei hat.
Der gerettete Rest. Deutsch-jüdische Familiengeschichten von Sabine Voss. Es sprachen Eva Meckbach, Lynn Reusse und Philipp Engelhardt. Ton Christoph Richter, Regie Cordula Dickmeis, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.